Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Das Rolling Stone Magazin schrieb über den Musiker Roland Meyer de Voltaire und seine Band Voltaire, dass sie die schönste Aussicht neben den Arctic Monkeys sei. Das war 2005, vor mehr als 15 Jahren. Es gab damals Vergleiche der deutschen Newcomer-Band mit Muse, Radiohead oder auch Coldplay. Viele Leute aus der Musikbranche und aus der Fachpresse waren sich sicher, vor Voltaire liegt eine Erfolgsgeschichte. Und so klang sie damals, der Titel Vampir. Doch Voltaire floppte. Das Publikum spielte nicht mit, die Band löste sich nach einer zweiten CD auf und für Roland Meyer de Voltaire begann eine schwierige Zeit der künstlerischen Neuorientierung. Inzwischen hat er als Schwarz einen Neuanfang geschaffen und davon handelt die Dokuserie Wie ein Fremder, eine deutsche Popmusikgeschichte von Aljoscha Pause, für die der Regisseur 6 Jahre lang den künstlerischen Entwicklungsprozess von Voltaire zu Schwarz begleitete. Roland Meyer de Voltaire, was hat Sie bewegt, an dieser Langzeitdokumentation überhaupt mitzumachen? Wie viel Mut und wie viel Exhibitionismus gehört dazu?
Also ein gewisses Maß an Exhibitionismus gehört sicher dazu, überhaupt Musik zu machen, sich auf eine Bühne zu stellen und so weiter. Ich würde von mir selber sagen, dass das im Verhältnis zu vielen anderen gar nicht so ausgeprägt ist. Ich tue mich zum Beispiel sehr schwer mit den sozialen Medien heutzutage, wo andere Leute ja wirklich ihren kompletten Tagesverlauf irgendwie gerne und auch so nebenbei irgendwie abbilden. In dem Falle war es für mich relativ leicht, weil ich Aljoscha schon lange kannte mit ihm. Wir haben ja also eine lange Geschichte, die irgendwann mal damit losging, dass er ein Musikvideo für Voltaire gemacht hat vor mittlerweile 14 Jahren. Dann, als er dann seine ersten Langspielfilme gemacht hat, auf mich zukam und meinte, könntest du dir vorstellen, Musik für mich zu machen? Und wir haben mittlerweile auch viele Jahre zusammen gearbeitet und ich dachte mir schon, dass wenn er sowas macht, dann wird das nicht ein Projekt sein, wo es irgendwie darum geht, irgendwas total Reißerisches zu erzählen, um jemanden bloßzustellen oder durch den Dreck zu ziehen oder so, sondern dass da wirklich einfach ein Interesse daran ist, wie ja, so ein Leben halt so ist.
Blicken wir mal zurück. 2006 erschien das Debütalbum von Voltaire mit dem Titel »Heute ist jeder Tag«. Da waren Sie Ende 20 und hatten mit Ihrer Band gleich einen Vertrag bei dem Major-Label Universal bekommen, von 0 auf 180 sozusagen. Wie haben Sie das damals empfunden? Als gewaltigen Motivationsschub oder als gewaltigen Druck, der auf Ihnen lastete?
Ja, jetzt muss man sich vorstellen, also die Anfänge, so die allerersten Anfänge von Voltaire, die habe ich wirklich so im Schlafzimmer von einem Kumpel, im WG-Zimmer, irgendwie im kleinen Studio erstmal gebaut, die ersten Stücke geschrieben, dann irgendwann die Musiker gesucht, dann mit denen das erste Mal ins Studio gegangen, dann eine Aufnahme gemacht und dann eigentlich sofort ein Gespräch zu jemandem von Universal zu haben, ohne dass wir das selber offensiv gesucht haben. Das war natürlich verrückt. Und dann, weil es gab ein kleines Magazin, oder nein, eigentlich kein kleines Magazin, es gab das Magazin Gitarre und Bass, für das einer von uns gearbeitet hat, die fanden das super, haben darüber so einen kleinen Demo-Bericht gemacht. Das wiederum hat dieser Mitarbeiter von Universal gelesen und das hat ihn so motiviert, dass er mich wirklich angeschrieben hat und meinte, sag mal, ich würde das gerne mal hören, weil es war noch so ein bisschen auch vor dem Zeitalter von alles steht im Netz verfügbar. Und dann war das natürlich ein unglaublicher Motivationsschub, weil das kam ja aus dem Nichts. Es hat sich dann auch erst noch mal einen Moment gezogen, weil er meinte auch so, okay, ich sehe schon irgendwie, das ist total spannend, aber das ist noch nicht so weit, dass ich das hier vorstellen will. Macht weiter, schickt mir immer wieder Stücke und nach einem Jahr war es dann soweit. Es war Wahnsinn. Ich meine, andere suchen ewig nach einem Label und kriegen nur eine Absage nach der anderen. Das habe ich ja später auch noch mal erlebt, dieses Spiel. Und da war es halt irgendwie einfach so, wir hatten noch nicht mal angefangen zu suchen, da hatten wir schon was gefunden. Hatte man uns gefunden.
Ging also sehr positiv los, aber was ist schiefgegangen?
Das ist wahrscheinlich eine sehr komplexe Frage, auf die es sehr, sehr viele und unterschiedliche Antworten gibt, die irgendwie alle, ja, richtig und falsch irgendwie sind. Aus meiner Sicht würde ich sagen, wir hätten wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen Zeit gebraucht. Vielleicht wäre irgendwie auch so ein Zwischenschritt irgendwie noch was besser gewesen. Das Problem ist ja bei so einer großen Plattenfirma, dass da ein ganz anderer Erwartungsdruck hinter ist an das, was da sozusagen bei rein und rumkommt. Es wird mehr investiert, es muss aber auch schneller wieder was reinkommen. Und mit 3 Jahren haben wir es dann ja sogar noch relativ lange bei Universal dann irgendwie ausgehalten oder die mit uns ist uns ausgehalten, bevor sie uns den Vertrag gekündigt haben. Aber ja, wir haben einfach zu wenig verkauft. Und dann war es aber so, dass wir so viel da rein investiert hatten die ganze Zeit. Also da gab es wirklich Szenen, keine Ahnung, so der eine hatte irgendwie einen sehr lukrativen Job dafür sausen lassen in der Klassikkarriere. Dann kamen irgendwie Anrufe von der Frau zu Hause, die mit dem Kind da saß, während draußen der Pfandleiersturm klingelte. Also da sind halt wirklich Sachen ziemlich aus dem Ruder gelaufen, sodass in dem Moment, als irgendwie klar war, so wir haben jetzt irgendwie 4 Jahre alles hinten angestellt und das hat jetzt nicht, also klar, jetzt, wir haben uns nicht gedacht, wir kommen jetzt irgendwie in die, wir sind jetzt keine Top-10-Band direkt aus dem Stand raus oder so, aber wir kriegen noch nicht mal irgendwie eine Clubtour einigermaßen voll oder irgendwie so. Da haben wir dann halt irgendwie schon gemerkt, so wow, jetzt wird's schwierig. Und dann hat sich das halt so ein bisschen gerecht, was man sozusagen dann hinten angestellt hat. Das kam dann alles zurück in Form von sozialem Druck auch von außen. Was macht ihr denn da? Und was machst du denn da? Wie lange willst du denn das eigentlich noch weitermachen, so diese Pleite-Nummer? Also so sinngemäß kam das, glaube ich, so als Gefühl immer mehr auf, bei dem einen mehr, beim anderen weniger.
Die Doku-Serie zeigt aber auch an ihrem Beispiel und auch durch die Erfahrungen vieler Kollegen, die zu Wort kommen, dass die Situation für Musiker ziemlich schwierig ist. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Das liegt an einer Vielzahl von Dingen. Ich würde sagen, ein Grundding ist die veränderte Medienlandschaft heute auch aufgrund des technischen Fortschritts über die Jahrzehnte. Also auf der einen Seite, ne, als Konsument kommt man heute sehr leicht an alles Mögliche ran und das ist irgendwie eine Sache, die natürlich sehr bequem ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es die Dinge, glaube ich, auch so ein bisschen entwertet. Es entwertet Musik, dass Musik omnipräsent ist. Das merke ich bei mir selber. Über die Jahre habe ich angefangen, immer weniger Musik selber zu hören, weil ich merke so, wenn ich draußen unterwegs bin, so es gibt einfach überall Musik. Und wenn man das dann mal im Gegenzug sieht zu, wie ich das noch von Freunden kenne, die dann vielleicht noch ein paar Tage älter sind, wie die dann beschrieben haben, wie man in den 70ern zusammenkam und einer hatte den Plattenspieler, die anderen haben alle ihre Platten mitgebracht und hat dann halt irgendwie einfach sich zum Musikhören getroffen und hatte die Ruhe und Muße, sich auf 20 Minuten epische Pink Floyd Genesis-Stücke einzulassen, dann ist das halt schon einfach ein ziemlicher Kontrast. Und das ist, glaube ich, ein großer Faktor. Ein anderer ist natürlich auch einfach der, dass Musik einfach immer billiger geworden ist und mittlerweile halt so billig ist, dass davon so gut wie nichts mehr kleben bleibt. Also das, was man auch bei einer Streaming-Plattform verdient, das ist halt in so einem Verhältnis, man muss schon einen riesen Hit haben, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und um den riesen Hit zu haben, muss man meistens sehr viel investieren. Und damit ist dann eigentlich das ganze System mindestens eins, was irgendwie eine Mittelschicht total auslöscht. Indie-Labels leiden da ja einfach auch nochmal stärker drunter als große Plattenfirmen. Und den Künstlern geht's halt genauso. Es gibt ein paar, die verdienen dann einigermaßen viel und ganz viele verdienen nichts. Mit Abstand die meisten natürlich. Und auch viele, die man kennt, verdienen nicht wirklich was.